Dann kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt für die 81. IFRS-Fachausschusssitzung. Wir haben heute Abend einen Tagesordnungspunkt auf die Agenda genommen, nämlich das Schreiben an Accountancy Europe. Wir haben in der letzten Sitzung ja, sag ich mal, eher so eine Art Brainstorming gemacht, was ihr von dem haltet, was Accountancy Europe da vorgeschlagen hat. Wir haben eine Reihe von Kritikpunkten mitgenommen. Wir haben auch eine Reihe von Übereinstimmungspunkten mitgenommen und haben jetzt einfach mal versucht, das irgendwo zu ordnen. Zugegebenermaßen haben wir versucht, eine Richtung zu geben, und ob die Richtung nun diejenige ist, die ihr euch vorstellt, die ihr mitgehen könnt, das bleibt eben jetzt nun gerade festzustellen. Ich darf nochmal daran erinnern, wir haben uns dafür entschieden, das Schreiben nicht im Namen der Fachausschüsse rauszuschicken, deswegen werde ich es nicht unterschreiben, sondern es geht final in den Verwaltungsrat. Da müssen wir sicherlich die Verwaltungsräte noch dazu bringen, dass sie das auch rotieren, nicht, dass die uns nachher von der Fahne gehen und sagen, ihr spielt ja wohl. Aber das mal beiseite gelassen, betrachte es einfach als ersten Aufschlag, mal die verschiedenen Argumente in eine Struktur zu bringen und dann zu überlegen, macht das jetzt so Sinn, müssen wir irgendwas nachschärfen, sollten wir irgendwas rausnehmen, haben wir irgendwas vergessen, was noch nachgetragen werden muss. Bei all dem sollten wir zusehen, dass wir nicht mehr als drei Seiten schreiben, weil das schön Boardpaper-like sein sollte. Dieser Vorrede.
Soll ich mal loslegen?
Kannst du loslegen, ja. Wenn du noch loslegen magst?
Ja, ich würde nur mal ganz kurz, aber wirklich sehr kurz, die Absätze benennen, damit Sie noch eine Struktur sozusagen sagen. Es sei denn, Sie haben das Papier schon dreimal inhaliert und können sofort sagen.
Auswendig. Das ist super. Das Papier ist jetzt der Draft
Cornletter. Das ist der Draft Cornletter, genau. Den haben wir in der Geschäftsstelle basierend auf dem, was wir in der letzten Sitzung gebrainstormt haben, entwickelt. So, was steht da drin? Gut, geht ein mit der normalen Höflichkeitsfloskel am Anfang. Da stellen wir fest, dass die Nachfrage nach nicht finanziellen Informationen angestiegen ist, und stimmen damit der Beobachtung zu, die Accountancy Europe ja auch anstellt. Und da teilen das aber, dass es zwei User Groups gibt. Das ist einmal die Financial Capital Providers, das ist doppelt gemoppelt, die Financial Stakeholders, wollte ich eigentlich sagen, gibt, und dass es sozusagen die wider Community gibt, was eben auch NGOs beeinflusst. Die einen haben nach wie vor das Interesse, was die auch an der traditionellen Finanzberichterstattung haben, nämlich Informationen zu kriegen, um finanzielle Entscheidungen zu treffen. Bei den anderen geht das da weiter darüber hinaus. Dann stellen wir im nächsten Absatz fest, ja, Financial Reporting ist auch, nicht absolut, aber im Großen und Ganzen harmonisiert. Ne? Wir haben den ISB, der wird nahezu weltweit angewendet, nicht der ISB, sondern die Standards. Das ist beim Non-Financial Reporting eben noch nicht der Fall, unabhängig davon, ob das jetzt den Capital Providers dient oder den anderen, weil es da sehr viele Frameworks gibt. Es haben sich ja auch schon viele darum gekümmert, ist da eine ziemlich große Heterogenität, die hilft den Capital Providers nicht weiter und vermutlich auch nicht der sagen wider Community. So, definieren wir oder erwähnen wir sozusagen eine Zielvorstellung, die man haben kann. Man sagt, man kann durchaus davon ausgehen, dass es irgendwo den Wunsch gibt, dass man alle Vereine unter einem Dach vereinheitlicht, also zumindest was die User Groups angeht, dass es ein Standardwerk gibt oder dass es Rechnungslegungsstandards gibt, die eine Berichterstattung standardisieren, die allen User Groups in irgendeiner Weise dient. Wir haben das da durch die Formulierung Mutually Agreed Upon Framework versucht vorsichtig zu beschreiben, aber eigentlich steckt dahinter nach meinem Verständnis das, was wir auch als Multi-Stakeholder-Approach ansehen. So, das ist, sagen wir dann später in dem Absatz, eigentlich zu ambitioniert. Also unabhängig davon, ob man das will oder nicht, wenn man es will, ist es zu ambitioniert. Das hatten wir auch im Ausschuss letztes Mal besprochen. Und deshalb sind Zwischenschritte notwendig. Dazu muss man aber ein paar Sachen klären, und das ist dann die Aufzählung, die Sie auf der Seite 2 finden. Soll das jetzt ein privater Standardsetzer sein oder soll das den Regierungen an die Hand gegeben werden, also einem legitimierten Regulator sozusagen? Soll man nun erst die Framework konsolidieren, die Primary User bedienen, also die Capital Providers? Und die dritte Frage ist, sollen wir gleich global denken? oder sollen wir in regionalen Schritten vorwärts gehen? So, und dann schreiben wir ein bisschen was dazu, was wir genau zu diesen Fragen denken und favorisieren da das ISB-Modell. Dass wir sagen, ja, das Setting, das sollte ruhig privat gemacht werden. Aber was den Scope und das Interessieren und auch das Enforcement angeht, dass man durchaus in regulatorische Hände geben sollte. Und dann haben wir eben noch die Frage, sollten wir sofort sagen, wir gehen in die Zielvorstellung, von der wir nicht so genau wissen, ob das tatsächlich erreichbar ist. Und da stellen wir fest, dass die finanziellen Stakeholder, die Capital Providers, diejenigen sind, die wahrscheinlich am Anfang zunächst mal einfacher zu befriedigen werden, weil dort die Interessen nicht so heterogen sind, wie wir unter einem Multi-Stakeholder-Ansatz hätten. Zu der Frage global versus regional haben wir klar Positionen bezogen für das, was Accountant Europe auch schreibt, ohne dabei das ANC-Papier zu nennen. Aber im Hinterkopf hatte zumindest ich das schon, das ANC-Papier. Mit dem Argument, dass jedwede regionale Lösung, jedweder regionale Ansatz immer den Nachteil mit sich bringt, dass es, weil es in der Regel einhergeht mit höheren Berichtsanforderungen, zu kompetitiven Nachteilen derjenigen führt, die sich in dieser Region befinden, für die diese Anforderungen gelten, was eben im Klartext in dem Fall Europa bedeuten würde. Ich hoffe, das war sehr kurz.
Das mangelnde mit der Vergleichbarkeit, oder? Können wir da auch noch?
Ja, Comparability haben wir auch drin. Ja,
mein Green Consistency haben wir auch drin.
Ich wollte jetzt nicht den ganzen Brief vorlesen, aber es ist natürlich richtig, was du sagst.
Bei drei Seiten ist es sogar.
So, jetzt brauche ich eigentlich, brauchen wir von Ihnen mal eine Ansage, ob Sie das so gut finden oder.
Auch super, habe ich ja gleich schon
veranstaltet. Bevor du mal
ich hatte lange Zeit auf der Bahnfahrt, ich habe
gründlich gelesen. Ich habe doch auch
und dann auch noch mal Zustaub lassen, finde ich. Dann nochmal gründlich drüber nachgedacht. Also, das, wenn das so käme, wäre das voll in meinem Interesse und so sollte man sich ja auch bei diesen Briefen äußern, aber es ist natürlich angreifbar bei dem Thema, also auch berechtigt angreifbar bei dem Thema Verengung des Blicks auf Capital Providers. Ja, also ich glaube, da muss man, wenn man das tut, nochmal klarstellen, dass das auch keine wesentlichen Informationsverluste birgt, weil Capital Providers ja auch Interessen haben an Themen, die sich dann irgendwann mal in ferner Zukunft auch negativ auswirken können. Also ich glaube, da kann man nochmal versuchen, eine Brücke zu bauen, dass man damit auch andere Stakeholder glaubt, ausreichend zu bedienen. Ja, weil sonst fühlen sich da welche nicht abgeholt, die dann sagen, hier...
Kann man da den Link bauen zu dem, was Herr Berger vorhin sagte? Ja, mit dem übergeordneten Ziel der EU-Kapitalströme etc.?
Ja, man nennt das Framework. Im Conceptual Framework wird ja auch gesagt, du hast den Investor und der steht im Prinzip auch für die Interessen von Kreditoren und anderen Stakeholdern. Das ist natürlich ganz so
runtergekommen.
Das ist im Prinzip genau das.
Aber da stehen Employees drin und da stehen auch andere
Nutznießer. Genau. Also die werden ja mit bedient, ja, aber dass man da
noch so irgendwo. Das heißt, dass man, wenn man sich auf die Capital Providers bezieht, dass man da schon einen Teil, vielleicht einen großen Teil, vielleicht einen kleinen Teil, da muss man überlegen, wie man das da formuliert, aber einen Teil der wider Community mit bedient.
Genau. Ich würde nur zu bedenken geben, dass das Ganze dann vielleicht einen Twist bekommt, so wie es nicht gemeint war. Es war ja nicht gemeint, dass wir der Ansicht sind, man sollte sich nur auf die Capital Providers kaprizieren, sondern das Ganze steht ja vor dem Hintergrund, dass wir sagen, das, was Accountancy Europe sagt, was ein Multi-Stakeholder-Ansatz ist, ist in der Vision schon der richtige Ansatz. Ja, denn wenn ich Corporate Reporting weiterentwickeln will, warum soll ich jede Partikularinteressengruppe jetzt irgendwie individuell bedienen? Das macht natürlich viel mehr Sinn, das in der Endausbaustufe irgendwo holistisch zu denken. Die Frage ist nur, macht es jetzt Sinn, gleich als ersten Schritt zu sagen, so, dann basteln wir jetzt mal irgendwo so einen Multi-Stakeholder-Standard. Und da sagen wir halt, das glauben wir nicht, dass das so schnell hinkriegt. Deswegen muss man einen Zwischenschritt einstellen. Und die Frage ist, was könnten denn mögliche Zwischenschritte sein? Einer der Zwischenschritte ist eher zu sagen, nimm doch mal diejenigen, die vermeintlich Quick Wins sind, nämlich diejenigen, die praktisch denselben Stakeholder-Fokus haben. Ohne zu sagen, du darfst nicht mit den anderen sprechen, oder deren andere Zielsetzungen dürfen nicht gleichzeitig berücksichtigt werden. Es geht nur um die Frage, wie komme ich dem Ziel, dem Endziel, im Zweifelsfall näher. Das könnte ich könnte ja auch anders sagen. Ich könnte sagen, lass doch erstmal diejenigen auf der NFI-Seite sich konsolidieren. Ja, das sind jetzt 1000 Frameworks, lass die mal diese IASB-Übung machen, bis die auch.
Wir fertig, ja.
So,
ist mir schon klar.
So, das
aber ist die, das ich will nur noch eine Brücke bauen, um es anderen, die vielleicht einen anderen Blick drauf haben, zu erleichtern, zu sagen, jo, das ist, damit werden ja auch wir, vielleicht nicht im Optimum, aber doch in wesentlichen Teilen bedient. Ja.
Das ist halt, und das ist die Frage, bei der ich mir einfach nicht sicher bin, weil ich glaube, dass die Zielgleichheit für andere Stakeholdergruppen natürlich nur besteht vor dem Hintergrund, dass die auch an Performance interessiert sind, und zwar an Financial Performance interessiert sind. Wenn die natürlich ein anderes Performance-Maß haben, ja, was weiß ich, saubere Umwelt oder möglichst gerechte Verteilung von Einkommen oder so etwas, dann bediene ich die ja gerade durch diesen Ansatz nicht. Also die Vermutung des IASB, indem man sich auf Capital Provider stürzt, bediene ich auch die anderen Gruppen, stimmt natürlich nur vor dem Hintergrund des gleichen End-Performance-Maßes. Stimmt aber dann nicht, wenn ich dort einen anderen KPI setze.
Natürlich sind diese nicht finanziellen Risiken typischerweise noch nicht jetzt finanzielle Risiken, sondern sie werden in der Zukunft finanzielle Risiken. Ja. Und es kann sein, dass sie aber jetzt auch die anderen interessieren. So will ich das. Also wenn ich jetzt sage, mein CO2-Ausstoß zum Beispiel, der interessiert jetzt auch andere, wird sich bei mir mal materiell, zum Beispiel wenn CO2 bepreist wird, oder auch wenn es Trend ist, jetzt habe ich glaube, so genau, kann man diese Brücke ein bisschen besser so. Ne?
Ja. Ja. Aber ich finde Christophs Idee schon wirklich auch sehr gut zu sagen, dass ich glaube, das passt auch, Andreas, zu deinem Argument, das ist Schritt Nummer 1, dass wir eben sagen, es geht nicht um den Kapitalisten als solchen, der Investor ist, sondern du hast die Arbeitnehmer dabei, du hast Kreditoren dabei, du hast die Lieferanten dabei, die üblichen Verdächtigen, die sonst auch in der Zelle sind. Du hast nicht die NGO, du hast nicht die OECD, nicht sonst irgendwen mit abgefangen, aber du hast einen großen Teil, es ist nicht ausschließlich und allein der Kapitalmarkt.
Ja, und wenn die Kunden abspringen, dann hast du auch ein Performance-Problem. Also,
aber eben noch nicht jetzt, sondern wenn ich zum Beispiel merke, dass meine Kunde pro Umsatz, pro Quadratmeterzahl vielleicht sinkt.
Ja, also mir geht es eigentlich nur um eine geschmeidigere Formulierung, um das nicht so hart wirken zu lassen.
Nee, das verstehe ich auch. Nur vielleicht müssen wir dann nochmal das überlegen. Denn ich hatte eine Diskussion mit Steve Innerwolzen zu dem Brief, der mir im Grunde genommen etwas Ähnliches gesagt hat, wie das, was du jetzt gesagt hast, wo ich dann aber das Gefühl habe, dass vielleicht unser Brief in der Intention nicht richtig verstanden wurde. Und das versuche ich jetzt gerade rauszukitzeln. Wenn du auf die erste Seite gehst, auf den zweiten Absatz, der beginnt mit We Agree with the Currency Europe, da sagen wir ja, dass am Ende des Tages eigentlich jeder in irgendeiner Form ein Kapitalgeber ist. Nämlich entweder ein direkter oder ein indirekter. Und die Indirekten sind dann die Arbeitnehmer oder diejenigen, die halt irgendwo für ihren Pensionsfonds Geld beiseite legen oder sonst irgendetwas, oder die Kunden. Das eine sind die Direct Investors und das andere sind die Indirect Investors, so sagt Currency Europe das. Und da sagen wir ja, das halten wir für richtig, diesen Ansatz zu wählen. Und dann holen wir im Grunde ja eigentlich schon alle ab. Und jetzt ist die Frage, sollte man sich deswegen, das ist ja die Schlussfolgerung von Currency Europe, auf den Approach 4 festlegen? Und da hatten wir letztes Mal bei euch mitgenommen, also bestenfalls in der Endausbaustufe. Aber wenn wir von heute ausgehen, wo wir sagen, wir haben überhaupt nur eine finanzielle Welt und so ein bisschen Flocken dann nebenbei, wäre jetzt das direkte mal zu marschieren auf dem Weg 4 ein bisschen schwierig. Und wie kommt man jetzt dahin? Und vor diesem Hintergrund ist diese Formulierung gemeint. Es ist nicht so gemeint, dass man sagt, wir wollen da nicht hin. Wir glauben auch nicht, dass man die irgendwo bedienen sollte, sondern wir glauben einfach nur, was bringt uns dem Ziel näher. Ich hatte in einer Vorabdiskussion mit Thomas ein Beispiel bemüht, was sicherlich ein bisschen hinkt, aber vielleicht hilfreich ist zur Veranschaulichung. Wenn ich mich an die ersten Tage der IFRS-Bilanzierung in Deutschland erinnere, gab es im Grunde genommen zwei Wege, wie vom HGB-Jahresabschluss zum IFRS-Konzernabschluss ging. In der Anfangszeit haben viele Unternehmen zunächst aus dem HGB-Jahresabschluss einen HGB-Konzernabschluss gemacht und haben daraus dann eine Überleitungsrechnung auf den IFRS-Konzernabschluss erstellt. Dann komme ich zum Ziel. In späteren Zeit ist man einen anderen Weg gegangen. Man hat aus dem HGB-Jahresabschluss einen IFRS-Jahresabschluss gemacht und hat dann die IFRS-Jahresabschlüsse hochkonsolidiert. Was nicht geht, ist, dass ich aus dem HGB-Jahresabschluss den direkten Weg zum IFRS-Konzernabschluss gehe. Und wenn ich das jetzt analog anwende, ist das im Grunde genommen durchaus vergleichbar. Ich habe im Augenblick nur die Finanzberichterstattung. Ich möchte aber hinkommen zu einer holistischen Berichterstattung für alle Stakeholder. Und die Frage ist, wie komme ich da hin? Jetzt kann ich sagen, bediene erst mal deinen Strang an Stakeholdern, Capital Provider, und pack da aber mal alles ran, was an Informationen notwendig ist, das heißt auch die nicht finanzielle Seite. Und überleg dir dann im zweiten Schritt, dass du das Gleiche für die anderen Stakeholder machst, damit du dann irgendwo an deiner Endausbaustufe kommst. Oder, alternativer Weg, versuch zunächst einmal alle Nicht-Finanziellen irgendwo zusammen auf den gleichen Stand zu bringen und nimm dann die Konsolidierung vor. Das ist so die Analogie, die ich gewählt hatte. Vielleicht hilft es so ein bisschen zu verstehen, wie dieser Absatz im Grunde genommen gedacht war. Und was ich jetzt im Grunde genommen durchs Nachfragen versuche rauszukriegen bei euch ist, ob dieser Gedanke A valide ist und wenn er valide ist, ob er klar genug artikuliert ist, und das scheint mir ja offensichtlich nicht der Fall zu sein, oder ob ihr einfach sagt, wir würden das ganz anders fassen, wir würden das Argument im Grunde genommen anders beschreiben, damit wir den Brief einfach umformulieren können. Was, sag ich mal, ist es?
Also, es kommt jetzt ein bisschen auf den Adressanten auch drauf an, wie er das versteht. Also ich glaube, wir haben genug IFRS-Luft geschnuppert und das Framework geatmet, dass wir genau das auch richtig einordnen und verstehen. Aber wenn jetzt bei Accounts Europe ist es wahrscheinlich auch so, wenn jetzt der Adressant aber die EU-Kommission wäre.
Und das ist dann, er eigentlich.
Das dann ist, würde ich schon hier mal mehr erläutern, inwiefern ich mit dieser Stakeholder-Orientierung auf Capital Providers auch andere Stakeholder mit bedienen ihren Informationsbedürfnissen.
Zumindest in Teilen.
In Teilen, aber immerhin, ich glaube in wesentlichen Teilen. Und ich glaube, das ist einem, der das Framework kennt, irgendwo klar, dass wir da auch gar nicht zwingend Zielkonflikte haben, aber das ist, glaube ich, vielen, die das in der EU-Kommission lesen würden und in der Verwaltung nicht so klar.
Das würde den letzten Absatz auf Seite 2 betreffen, ne?
Weil am Anfang den letzten Absatz, weil man da erstmal einen Schreck bekommt und denkt, wir müssen die anderen doch auch berücksichtigen.
Das wären ein, zwei Sätze eigentlich nur.
Deshalb, ich glaube, nur um Leute abzuholen, die das nicht verstehen, dass man mit dem View eben auch andere Informationen, die Informationsbedürfnisse von anderen Stakeholdern auch bedient.
Zumindest in Teilen,
genau. Oder
in erheblichen Teilen, glaube ich. Und wie weit man geht, das ist ja auch dann die Aufgabe eines solchen Standards. Sonst würden wir ja das Ergebnis vorwegnehmen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich definiere schon, was eigentlich für Informationen da sein müssen, dann bräuchte ich die ganze Übung nicht, weil ich dann schon meine Standards gesetzt habe.
Aber deine Ausgangsfrage war, kommt das klar raus und kommt das klar rüber? Und meine Antwort ist, nee, kommt nicht rüber. Denn ich habe diesen Terminus Mutually Agreed Upon Framework mit einer Betonung gelesen. Ich habe auf Seite 2 oben mir ein Komma dran geschrieben, ich würde Organization Umbrella und Framework trennen, beziehungsweise nicht trennen, für die Reihenfolge ändern. Also meine Betonung im Mutually Agreed Framework liegt auf Framework. Das ist das, was für mich in dem Ansatz 4 auch das Überzeugende ist, dass ich dieselbe Basis bei den Principles habe. Dass ich also eben bei Comparability, Materiality, aber auch Asset Liability, die vielen Lage für Non-Financial und Financial, bin ich auf demselben Fundament. Du hast jetzt die Betonung auf Mutual Agreed gelegt. Ich hätte Mutual Agreed irgendwie für allgemein anerkannt, jeder kann damit leben, aber nicht notwendigerweise auf die unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen ist in der Form bezogen. Ich sehe die Lesart, aber ohne die Guidance, die du gegeben hast, habe ich so persönlich nicht rausgekriegt. Ich komme unverändert von der Variante, dass ich sage, für mich ist das Wichtigste dabei, dass ich jetzt nicht anfange, unterschiedliche Definitionen zu haben. Also ich muss wissen, worüber ich spreche, und ich sollte versuchen, das so einheitlich wie möglich zu machen. Egal, im Corporate Reporting bin ich im vorderen Teil oder bin ich im hinteren Teil dabei. Mir persönlich wäre nachher, das würde ich ein bisschen zurückstellen, wie ich da organisatorisch hinkomme, ist fast nebensächlich.
Ja.
Framework steht im Vordergrund. Und dann könnte man aus meiner Sicht Christophs Argument wunderbar einbauen, zu sagen, wir starten mit den Investoren, die nicht Kapitalisten per se sind, sondern schon breit angesiedelt. Ich verstehe auch deinen Ansatzpunkt zu sagen, wir machen das in einem zweistufigen Approach, denn in einem großen Schritt das zu erreichen, das wird nicht funktionieren. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Ausbaustufe im zweiten Schritt hinkriege. Denn wir haben früher mal OECD-Anforderungen gehabt. Da wussten wir, dass alle möglichen Partikulargruppen gut gemeinte Vorschläge gemacht haben, was man denn noch alles in die Diskurs reinbringen kann. Und dass es völlig unmöglich war, das Ganze abzudecken. Ich glaube, dass wir in einer breiten Investoren-Stakeholder-Orientierung, wie wir sie heute im Conceptual Framework haben, die meisten Informationsinteressen eh abgreifen, aber nicht auf jede Partikular. Auf jeden Partikular. Ansatz können und deswegen war eben mein Emphasis auf diesem Framework.
Das würden Sie vorziehen, dass es zuerst kommt.
Also ich hätte
als zweites genannt.
Gesagt, ideally under oder ideally through a mutually agreed framework, ja. Under the same organizational umbrella. Ich würde einfach nur da die Reihenfolge verändern. Aber ich denke mal, wenn ihr jetzt sagt, mutually agreed, habt ihr anders verstanden, müsste man, und das habe ich nicht so durchgeholt beim Lesen, das müsste man dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiter
machen. Okay. Als Multi-Stakeholder-Approach verstanden. Also das Framework, was entweder Standards sind oder Standards hervorbringt, die eben nicht nur den Kapitalisten, sondern auch den Nicht-Kapitalisten.
Anders ausgedrückt, ich habe Mutual Agreed nicht als Multi-Stakeholder.
Das fokussiert ein bisschen auf das Bild in dem Accountancy Europe-Papier. Jetzt vier vorgestellt wird. Da sind ja die beiden Stakeholder-Gruppen da und dazwischen drin steht ja dieses Mutually Agreed Framework und das ist der Bezugspunkt dazu.
Ja, sind das die Stakeholder oder sind das die Boards?
Ist beides.
Ja, das ist
es ist beides. Es ist im Grunde genommen, es ist der Multi-Stakeholder-Ansatz und es ist praktisch die Fokussierung auf gemeinsame Prinzipien.
Was will er jetzt sagen? Vielleicht machen wir es doch dem Empfänger leichter, der das vielleicht auch alles vom sprachlich so intensiv dadurch geholt hat. Dass man sagt, wichtig ist, dass man dieselben Principles im Framework hat. Die sollten allgemein anerkannt im Sinne von Mutual Agreed sein. Und wir glauben, die reine Fokussierung, wie das ISB so mal gemacht auf den Investor, ist vielleicht nicht das Richtige. Es muss schon ein Multi-Stakeholder-Ansatz sein. Aber im Schritt 1 fängt man mal mit dem Investor an, weil der nicht nur der Investor im Singular ist, sondern gleichzeitig weitere Stakeholder-Interessen eben auch mit berücksichtigt.
Das lässt sich
sicher. Ich denke, das lässt sich gut einbauen. Ja. Aber es sind im Prinzip zwei Zwischensätze noch, die aber dazu beitragen, dass derjenige, der es liest, wirklich komplett durchholt, was gemeint ist.
Genau.
Und man vielleicht nicht zu viele Voraussetzungen hat.
Ich habe es, glaube ich, nicht verstanden, aber wenn du es verstanden hast.
Framework, gleiche Principles.
Ja.
Das Framework soll schon mutually agreed sein zwischen non-financial und financial, dass wir sagen, also die Grundprinzipien im Conceptual Framework, die Qualitative Characteristics sollten idealerweise für beide
Usergruppen.
Völlig unabhängig von der Usergruppe. Okay. Ich bin einfach noch ich entwickle mich vom Financial plus Non-Financial, vom Financial ins Corporate Reporting. Oder das, was wir in den F-Pages haben und im Lagebericht. Ich sage, dass das Fundament der Rechnungslegung, die Rechnungslegungsprinzipien, die sollten dieselben sein. Egal, ob ich vorne im Teil bin oder ob ich in den F-Pages bin. Und danach setze ich die locker drauf mit den unterschiedlichen Usergruppen.
Okay.
Ich sage, unterschiedliche Usergruppen, da habe ich jetzt wirklich eine Änderung, denn wir haben bei IASB bzw. IFRS klare Fokussierung auf den Konzernabschluss, klare Fokussierung auf den externen Investor. Im Corporate Reporting gehen wir weiter, da wollen wir schon einen Multi-User-Approach haben, glauben aber, das kriegt man nicht in einem Schritt hin. Fokussieren erstmal auf den Investor und sagen, ist aber gar nicht so schlimm, der deckt auch die ganz wesentlichen anderen Stakeholder-Gruppen ab. Und dann muss man in Schritt 2 gucken, welche weiteren Stakeholder sind denn jetzt eigentlich nicht berücksichtigt, wie kann man denn deren Interessen noch zusätzlich haben.
Den braucht man gar nicht ausführen, groß.
Also, genau. Aber so wäre dann.
Aber wir sagen ja, wichtige Aussage ist ja, wir wollen einen globalen Ansatz, der aber sukzessive im Zweifel ausgebaut werden kann, aber schon die Plattform schafft, um auch, es ist eher eine Plattform, um einen modernen Beruf zu wollen und dann ausgebaut zu werden. Ja.
Wenn man im Prinzip Schritt 1 macht und noch ein paar weitere Sachen ranflanscht, die jetzt vielleicht nicht originär aus dieser Stakeholder-Gruppe kommen, hat man ja vielleicht die anderen Stakeholder schon so weit abgewöhnt, dass sie sagen, damit können wir wunderbar leben. Ja.
Und ich denke, es war auch ja nie tatsächlich exclusive gedacht, sondern wirklich inclusive. Ja. Es war eigentlich als Minimum-Ansatz gewählt, aber der offen ist praktisch auch für andere. Die Frage, wir hatten in der Vorversion hatten wir mal ein Beispiel diskutiert, was passiert, wenn ich auf der einen Seite einen Financial Investor habe, der hart nur an Rendite orientiert ist. Ich habe dann in irgendeiner Form einen Umweltaktivisten und ich habe als dritten User einen Mitarbeiter in einem Unternehmen, was eine Dreckschleuder ist. So, jetzt versuche ich in irgendeiner Form die Berichterstattung dieses Dreckschleuderunternehmens zu regulieren. Sind da wirklich alle Adressaten gleichgerichtet in ihren Vorstellungen, was denn berichtet werden soll? Haben die gleiches Performance-Verständnis? Wahrscheinlich nicht. Nee. Und dann ist die Frage, okay, dafür etwas zu entwickeln, das ist schon ziemlich ambitioniert, weil Zielkonflikte zu lösen sind. Und ich muss in irgendeiner Form eine Vorfahrtsregel aufstellen. Also fange ich doch erstmal bei denjenigen an, bei denen vielleicht eine bestimmte Range of Views da ist, aber zumindest mal die von der Richtung her alle in dieselbe Richtung marschieren. Und deswegen haben wir gesagt, das ist dieses Directionally Agreed. Ja, das heißt, das finde ich bei Providers of Capital wahrscheinlich eher, dass die im Grunde genommen dasselbe Zielverständnis haben. In dem Moment, wo ich ja völlig andere Zielverständnisse reinbringe, wird das Ganze im Grunde sehr schwierig abzumachen. Das ist auch vorhin das, was ich meinte, als wir gesagt haben, als ich gesagt hatte, warum glaube ich, dass das Conceptual Framework des IASB zu kurz springt? Ich glaube, dass es dann funktioniert, wenn man wirklich als Zielvorstellung von Financial Performance ausgeht. Ich glaube aber, dass viele der NGOs da draußen Financial Performance einfach völlig untergeordnet sehen. Die sagen, es ist meines Erachtens Human Rights Performance. Das ist mein Kernpunkt und alles andere untergepflügt in irgendeiner Form. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, gedanklich, ich würde jetzt eine Menschenrechts-G&V aufmalen, ja, dann gucke ich, dass da unten möglichst ein hoher Wert ist und dann ordne ich alles andere irgendwo und sieht das Ding natürlich völlig anders aus. Das sieht man ein bisschen bei der Value Balancing Alliance, wenn man so genommen diese ganzen externen die Effekte ganzen alle
internalisieren. Und monetarisieren. Es muss ja dann immer ein Geldbetrag dahinter hängen.
Ja. Ja, sonst kriegt die. Aber ohne Performance wird auch noch keine Umweltprojekte bezahlt. Und,
bei mir sind 5000 Mitarbeiter gestorben, das war ein Wert. Das muss ich ja dann in die G&V aufnehmen. Ja. Ich hab eine außerplanmäßige Abschreibung an Humankapital, weil mir eine Fabrik abgebannt ist und leider auch die ganzen Mitarbeiter. Wie viel waren diese Mitarbeiter wert? Und da kommt man nämlich ein ganz ethische, ganz schwierige andere, denn die Ansätze gab es schon mal späte 70er, frühe 80er Jahre, gab es da schon mal so vergleichbare Ansätze in der Wissenschaft, wie man dieses ganze Thema, diese Internalisierung quasi hinbekommt.
Ja, gut, in der Versicherungswirtschaft wird das doch wahrscheinlich auch gemacht. Ne? Was ist ein Menschenschaden? Ja, also ich denke, also wenn ich mir im Schadenersatzrecht, ist das ja eine gängige Sache, was ist der Standard? Versicherungsschaden im Grunde genommen für, was weiß ich, Invalidität unterschieden dann meinethalben nach Bein ab, Arm ab, Kopf ab, keine Ahnung, ja.
Na klar, also wenn man irgendwann muss natürlich als Versicherung reißen, was wie viele Leute Unfälle haben, dann, wo man dann vielleicht Dauerrentenrat bezahlt, die kosten dann natürlich Millionen, also wenn man das nicht irgendwo kalkuliert in irgendeiner Form, aber dann macht man sein Geschäft natürlich nicht richtig. Aber ich glaube, das kommt dann natürlich aus einer etwas anderen.
Richtig, aber ich meine, das ist halt die erste Monetarisierung, die in der Form vorgenommen wird. Ja, was ist praktisch ein Menschenleben wert?
Ein Armwert.
Ein Armwert, ja. Okay, also als Ersatz, was ist das Ersatzteillager Mensch wert?
Aber das tun vielleicht auch Unternehmen intern, wenn sie sich überlegen, ja, wie viel investiere ich denn in Unfallschutz?
Klar.
Ja. So, jetzt mal reingesprochen.
Oder Fortbildung, das ist ja dann auch immer, das kann ich, klar, da kann ich den Aufwand, aber was ist dann der Benefit daraus? Ja, da muss ich ja, der Aufwand ist meistens einfach zu beziffern, Benefit dann immer schwieriger. Ja. Wir schulen die GP-Gesellschaft, was wir Geld, das können wir sofort ermitteln, wie viel das kostet an Stunden, was wir in Fortbildung machen, wie viel es effektiv bringt. Ja. Also das sind unterschiedliche Ansichten.
Ich glaube, also hier geht ja auch schon sehr weit. Ich glaube, es kann ja nicht darum gehen, also Financials und Non-Financials ist irgendwie objektiv zu gewichten. und in eine finale Kennzahl zu verdichten. Vielleicht kann das jemand versuchen, aber ich glaube, es muss ja darum gehen, dass alle Informationen da sind, dass ich mir selber als Stakeholder, wer auch immer ich bin, dann das Bild, das ich haben möchte oder zusammenbauen kann. Und ich glaube, auch rein Investoren, die haben natürlich nicht nur eine Zahlensicht heute, sondern die gehen natürlich auch heute raus und sagen, ich möchte bis 2050 klimaneutral sein oder was auch immer. Das heißt, auch aus einer Investorensicht habe ich natürlich auch inzwischen einen Bedarf an solchen Non-Financial-Informationen, was auch dazu führt, dass genau dieses Argument auch stimmt, was ihr gesagt habt, dass ich natürlich ein gewisses und auch sehr starkes Alignment der Interessen eigentlich schon habe, wenn ich mich auf die Investoren ausrichte.
Aber am Ende ist doch das ganz, wie soll ich sagen, ganz nackte kapitalistische Prinzip bei BlackRock, unethisches, nicht nachhaltiges Verhalten kostet ultimativ Geld und führt eben zu einer schlechten
Performance. Genau, aber eben nicht heute. Das ist ja das Beispiel. Ich bin heute habe ich ein Kohlekraftwerk abgeschrieben, macht Geld. Ja. Und mein Vater hat es abgeschrieben, das macht Geld. Ja. So. Und also aus reiner nackter Kapitalismus-Sicht ist ideal, wenn dieses Kohlekraftwerk ohne große Maintenance weiter Kohle verbrennt, weil es macht dann Geld. Preisen, Energiepreisen. Aber natürlich kein nachhaltig, überhaupt nicht nachhaltig, weil irgendwann kommt da rein und sagt, du musst das Ding jetzt abschalten und du musst es vor allem dismanteln. Ja, das war vielleicht bislang keine Regelung. So, und da kommt wieder dieser Punkt rein, dass vielleicht die Informationen, die heute für die anderen Stakeholder-Gruppen relevant sind, für mich als Hardcore-Kapitalisten theoretisch nicht interessant sind, aber spätestens dann, wenn sie zum Investitionsrisiko werden, ich dann das auch berücksichtige. Und da kommt wieder diese Zielkongruenz ins Spiel.
Genau.
In der Theorie, ich meine, das ist jetzt alles sehr...
Absolut, die Kosten eines Investments von einem Unternehmen, das nicht nachhaltig wirtschaftet, werden mittlerweile wahrscheinlich so hoch angesetzt, dass es auch in das rein nackte finanzielle Kalkül so viel so das bedeutsam wird, dass ich es nicht mehr außen vor lassen kann.
In der Sekunde, wo eine BlackRock sagt, ich identifiziere dieses Verhalten als Investitionsrisiko, als Investment Risk, muss ich es in meine Bepreisung, in meine Unternehmensbewertung mit einbeziehen als Investor, um meine günstige Rechnung aufzustellen. Und dann plötzlich wird dieses Risiko, was bislang eher ein ganz platt NGO-Risiko war, weil verschmutzt, Kinder arbeiten lassen, war aber für meine Return on Investment von meinem EPS ganz gut, weil natürlich die Zähler ganz gut aussah. Ich würde jetzt aber ein Faktor in meiner
Investment. Exakt. Analyse. Und deswegen ist doch im Prinzip sozusagen, das ist doch das Argument, warum man sagt, naja, eigentlich cover ich mit diesem reinen investorenorientierten Blick auch die Interessen der NGOs zumindest ein Stück weit sozusagen. Weil eben am Ende Kinderarbeit Geld kostet. Weil
absolut.
Also ich glaube, Larry Fink wird es sicherlich ein Stück weit vielleicht aus Gutmenschentum tun, aber am Ende ist es einfach so, dass er...
Bei Larry Fink ganz positiv.
Ich bin auch vollkommen bei dir. Unternehmen machen das natürlich nicht aus, bin ich auch bei dir, nur eben aus Gutmenschentum, wie du sagst, aber ich glaube, es quantifiziert auch keiner, sondern ich glaube, das hat jeder im Hinterkopf, da gibt es jetzt so eine Marschrichtung, die schadet mir damit, aber es macht jetzt keiner, glaube ich, eine Investitionsrechnung, Kohlekraftwerk länger betreiben und dafür die Demonstranten einmal im Jahr vom Schornstein runterholen oder eben eher rausgehen.
Aber es gibt natürlich Zahlen, die das, also es gibt natürlich, ich sag mal, nicht Cash, aber aufwandsertragsnähere Zahlen. Und wir werden eben nicht alles abdecken können, aber irgendwo ist jetzt dieser Schritt, ich meine, wenn man mal so anderen Berichtsformate denkt, jetzt SASB ist ein Beispiel. Ja, da sieht man schon, dass das sind ja keine harten Kennzahlen, so keine Aufwanderträge zwingend, aber irgendwann in diesem Prozess werden diese Zahlen zu Aufwand und Ertrag. Irgendwann wird alles wahrscheinlich zu Aufwand und Ertrag. Oder zu einer Einzahlung mit einer Auszahlung dann am Ganzen als Endpunkt. Und nicht jetzt wieder Gewährung und Zufluss, das wäre schlecht hier. Ich glaube, das ist doch das, woran das dann. Und dass wir nicht alle glücklich machen können, weil bestimmte Dinge ganz außerhalb dieser Welt liegen, das wird schwieriger.
Ich sehe da noch einen anderen Impuls, ehrlicherweise. Jetzt, was du beschreibst, das ist nicht so ganz neu. Das haben wir in der Vergangenheit auch gehabt. Wo wir mal gesagt haben, diese EC- oder ESG-Risiken, die können sich tatsächlich materialisieren, auch wirklich wesentlich. Das, was ich jetzt eben unterschiedlich sehe, ist, dass die Kapitalsammelstellen, die wir haben, plötzlich wahrnehmen, Geldströme werden nach anderen Kriterien und nicht mehr ausschließlich nach Rendite auch noch. Das ist nicht, dass Rendite nicht relevant ist, aber es werden sie nicht mehr ausschließlich nach Rendite zugeordnet. Und deswegen Produkte auflegen müssen, die dem allgemeinen Empfinden von grüner Energie und so weiter eben auch gerecht werden und nachkommen. Und das ist ein Marktdruck, den wir eigentlich in der Vergangenheit nicht gesehen haben. Und da muss man gucken, wie kriege ich das jetzt hin, dass sie nicht irgendetwas als ein grünes Investment verkaufen, was eigentlich gar kein grünes Investment ist, wie beim Sollkonzept und all diesen Dingen. Aber der neue Impuls, den ich sehe, ist in der Tat, dass man von außen andere Impulse auf die Steuerung
bekommt. Definieren neue Produkte, die vorher keine Merkmale nicht hatten, die jetzt gefordert werden, zum Beispiel grün zu verkaufen.
So, wenn man jetzt dazu käme, dass eine dieser Kapitalsammelstellen sagen würde, wir machen überhaupt keinerlei grüne ETFs oder sonst irgendwas, dann würde Ceteris Paribus wahrscheinlich in die Situation entstehen, dass die Anleger sagen, da gehe ich raus und ich gehe zu irgendwo anders, eine andere Kapitalsammelstelle, die etwas derartiges auflegt. Und das sind ja auch die Larry Finks, die dann an der Stelle sagen, das habe ich verstanden, deswegen muss ich reagieren. Das ist ja nicht, weil jetzt irgendwo plötzlich ein kompletter Mindshift in der Art und Weise des Wertings gekommen ist, sondern weil ich einen Marktdruck habe, den es vorher in dieser intensiven Form so nicht gegeben hat.
Und ich brauche diese Parameter, weil ich ja sagen will, ich muss da nach diesen Kriterien auswählen, nach diesen Kriterien steuern. Und deswegen brauche ich auch diese Information, und zwar belastbar, diese Information. Ja, weil ansonsten gerade Larry Fink, ja, ich werde verklagt sonst im Zweifel, weil ich plötzlich in meinem grünen Bond ein Kernkraftwerk gebaut habe, das aus Kohle noch ein bisschen Kohle nebenbei verbrennt und gleichzeitig von Kindern betrieben wird.
Ja, exakt.
Braunkohlewerk von Jens im Hintergarten.
Zwei.
Ich weiß nicht, ob es wirklich so marktgetrieben ist, zumindest bei uns im europäischen Raum. Bei Larry Fink würde ich schon sagen, ne, das hatten wir ja vorhin, ne, dass er darauf kommt, dass er eine Regulatorik fordert, die praktisch ihm sozusagen einen grünen Markt ermöglicht, um praktisch sich von dem Schlechten zu differenzieren. Das ist für ihn natürlich ein Geschäftsmodell, weil natürlich BlackRock hauptsächlich ETF-Geschäft hat. Und bei ETF kann ich natürlich sehr schön eine Schablone überlegen. Das liegt bei so einem ganz aktiv gemanagten Aktienfonds natürlich dann schon mal ganz anders aus, wie wir ihn hier gerne in Europa ja sehen. Also die Diskussion um ETF und praktisch auch nachgebildeten Sachen, das kennen wir ja vom Finanzmarkt. Bei uns in Deutschland ist ja letztendlich das Produktkundengeschäft im Grunde genommen, das ist ja nicht neu, das ist ja auch so, als wenn ich mir jetzt so einen Anorak kaufe, der aus irgendwelchen Plastikflaschen gemacht ist oder so, ne? Aber wir haben ja praktisch in Deutschland gar nicht so eine aktive Auseinandersetzung mit den Finanzprodukten. Also in Deutschland haben wir praktisch immer Versicherungen gekauft und jetzt klappt es nicht mehr so richtig, jetzt profitieren andere Produkte davon. Aber ich glaube nicht, dass der Deutsche sich praktisch so extrem praktisch im Endkundengeschäft ist, sondern ich glaube schon, dass es sehr stark regulatorisch momentan getrieben ist und dass es insbesondere die Pensionskassen sind, also die ganzen BMV-Kapitalsachen und halt der regulatorische Druck auf die Versicherung. Praktisch hier dann praktisch auch, und dann kommen wir wieder zu dem Thema Kapitalstromsteuerung.
Aber regulatorischer Druck in welchem Sinne?
Regulatorischer Druck in dem Sinne, dass halt gesagt wird, dass ich in diesem Bereich jetzt praktisch per Offenlegungsverordnung zeigen muss, praktisch, dass ich im Risikomanagement zeigen muss, dass ich diese ganzen Risiken, und man sieht es ja auch in der Ungleichverteilung, ne? ESG hat ja im Grunde genommen drei Säulen. Und wo wir uns momentan extrem drum bewegen, ist die Klimasäule. Ja. Und das ist die Säule, die ja marktgetrieben kommt, ne, vom Bloomberg, von der ETF-Schiene her und der TCFD, dass gesagt wird, die Klimarisiken sind so groß, dass die Kapitalgeber sagen, wir wollen wissen, wie wirkt sich praktisch eine 2% Erhöhung des Temperatur auf dein Geschäftsmodell aus. Macht es noch Sinn, sozusagen, in dein Geschäftsmodell einzugehen?
Das sehe ich schon auch, aber ich glaube, das ging halt auch schon vorher los. Also viele Versicherer haben schon vor solche Angaben kamen, die sagten, wir möchten nicht mehr unbedingt in Kohleinvestments reingehen oder ganz konkret Kohlekraftwerke versichern. Und das kostet natürlich jetzt im Moment, gibt man da richtig Geld her, weil in Polen werden auch neue Kohlekraftwerke gebaut und woanders auch. Also da lässt man schon Markt liegen und das hat man schon in den letzten Jahren jetzt aufgehört, das zu machen. Weil das einfach auch ohne den regulatorischen Druck oder es zu veröffentlichen, weil das ganz schlechte Presse gebracht hat.
Die Frage, die sich mir dabei nur stellt, ist, wie viel davon ist eine, ein hässliches Wort, Luxusdebatte, weil wir im Augenblick uns die Frage stellen, ob ich bereit bin, auf 0,2 Prozentpunkte Rendite zu verzichten, dafür, dass ich mir ein grünes Gewissen kaufe. Wie sieht die Rechnung aus, wenn ich sage, ich kann entweder 3% mit schwarzen Assets machen oder minus 2% mit grünen. Und wie sieht diese Gleichung vor allen Dingen dann aus, wenn ich sage, da hängt jetzt nicht in irgendeiner Form ein passiver Investor dran, sondern da hängt jetzt vielleicht der einzelne Mitarbeiter dran, der sich über Aktien seine spätere Altersversorgung finanziert. Glauben wir wirklich, dass da dieser Kapitalmechanismus funktioniert, dass man sagt, ich möchte umlenken in grün, ohne jede Seitenbedingung? Oder müsste ich nicht an der Stelle sagen, es gibt eine Randbedingung? Im Augenblick haben wir eine andere Situation. Im Augenblick haben wir die Situation, dass grüne Investments sogar erfolgreicher laufen als schwarze Investments. Das ist, sag ich mal, eine sehr angenehme Situation. Kann aber auch genau umgekehrt laufen. Und dann ist die Frage, wie löse ich dann den Zielkonflikt auf? Wir tun ja so, als gäbe es keine Randbedingungen. Und ich glaube, es gibt Randbedingungen. Die werden nur im Augenblick komplett ausgeblendet. Das ist im Zweifelsfall ein bisschen das, was Christina sagte, als wir blenden im Grunde genommen die S- und die G-Schiene komplett aus. Wir ordnen einfach alles E unter und betrachten nur die Wechselwirkung zwischen E und F. F, Financial. Ja?
Das so. Ist ja ein fließender Übergang, ne? Oder würde ich jetzt sagen. Also ich meine, man verzichtet dann das gleiche Verzicht noch 0,1, 0,2% Rendite irgendwo. Aber wenn es natürlich zu groß wird, dann geht das fließend über und immer mehr Leute springen irgendwann ab. Ne?
Aber ich nehme ein Beispiel. Das ist ja aber der Vorwurf, dass aktuell der Kapitalmarkt nicht effizient ist an der Stelle, weil er ESG-Risiken nicht korrekt preist. Das heißt, du bevorzugst die schlechten Investments aktuell theoretisch, den guten Investments, das ist jetzt auch werden. Aber das ist ja, ich glaube schon heute, die Asset Manager zum Beispiel sagen, sie gucken ja schon aufs S und das G auch, aber momentan ist der Fokus in der Diskussion auch in der Öffentlichkeit das E.
Also ich stimme dem zu, dass das S und G eben auch nicht zu sehr ausgeblendet wird. Wir hatten Situationen, wo G mit ganz Compliance-Monitorship ganz, also sehr viel intensiver im Fokus gewesen ist. Aber, und natürlich muss auch die Randbedingungen haben. Das ist jetzt nicht irgendwie eine digitale oder binäre Variante. Aber wenn ich mir vorstelle, welche Infrastrukturprojekte losgetreten werden sollen, welche Gelder in Zukunft für Investitionen zur Verfügung stehen, ja, wir haben im Augenblick die Zinszinsphase, ja, wir haben zu viel Geld an der Stelle. Aber wenn jemand regulatorisch politisch eingreifen will, kann die logische Konsequenz nur sein, dass diejenigen Unternehmen gefördert werden und die Gelder dorthin gehen, die heute in Green Energy gehen, beziehungsweise sich grün
anbieten. Von der Förderung bin ich sofort bei dir. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist, wenn der Staat sagt, wir haben im Grunde genommen ein Defizit in privaten Investitionen oder an privaten Investitionen im grünen Bereich, dann stellen wir die Frage, warum? Denn wenn die so renditeträchtig wären, wenn die so lukrativ wären, dann wird doch jeder private Investor auch sagen, super, auf da. Also offensichtlich funktioniert doch wirklich etwas nicht, wo wir eine klassische Form von Marktversagen haben, dass wir der Staat sagen, wir müssen jetzt hier korrigieren, eingreifen. Ja, in dem Moment, wo wir über Subventionen reden, bin ich sofort dabei.
Ja, aber ich bin halt über Subventionen. Also das ist ein Teil von Jens' Argument, weil in die Rendite werden im Augenblick nur harte Finanzkennzahlen eingerechnet und das, was ich nicht sehe, wird einfach nicht berücksichtigt. Das heißt, ich vergleiche Äpfel und Birnen miteinander, ja. Das ist das eine Problem. Und ich rede nicht von Subsidies, ich rede davon, dass ich tatsächlich Infrastrukturprojekte habe und bestimmte Unternehmen schlicht und ergreifend nicht berücksichtigt werden. Und dann habe ich automatisch auch den finanziellen Nachteil daraus. Also Subsidy ist ja nochmal, dass ich wirklich reingehe, um eine Anschubfinanzierung zu machen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe so viel Milliarden, die jetzt ausgelobt worden sind, um klimaneutral zu werden. Und ich habe in meinem Portfolio bei meinen Versicherungen oder bei meiner Bank oder sonst irgendwo meine Braunkohlekraftwerke noch laufen, dann habe ich vielleicht eine coole Technologie, die mich dafür in diesem Infrastrukturprojekt enablen würde, dort auch gehört zu werden. Aber zwei weitere Mitwettbewerber haben keine Braunkohlekraftwerke, da bin ich raus. Und dann geht mein Aktienkurs automatisch runter, weil ich keine zukünftigen Aufträge, mein Auftragszustand geht runter, dann habe ich Mitarbeiter, die ich nicht beschäftigen kann. Und das ist doch eigentlich diese ordnungspolitische Variante, die reinkommt. Das heißt, ich habe auf der einen Seite den puren Kapitalismus, wo ich sage, Finanzströme sollen anders gelenkt werden, das ist das BlackRock-Beispiel. Und dann habe ich die Investitionen in Infrastruktur, die kommen. Das sind Marktmechanismen, wo natürlich eingegriffen wird, aber das ist dann die Verhaltensänderung, die auch wirklich initiiert wird. So, da muss natürlich, jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was Ausgangspunkt der Diskussion ist, da muss ich natürlich die Information über diese nicht finanziellen Kennzahlen haben, weil ich sonst als jemand, der ein solches Projekt vergibt, gar nicht weiß, bin ich jetzt ein Guter oder bin ich kein Guter? Oder bin ich irgendwie nur grün angestrichen?
Und das wird provokative These nicht rein Narrative gehen. Da wird man am Ende harte Kennzahlen glauben, da wird am Ende irgendeine KPI vorgegeben und dann wird da ein hartes Ranking entstehen.
Du musst das ja auch analysieren und auswertbar machen. Ja, das ist ja der Narrative. Deswegen habe ich vorhin so ein bisschen auf GRI Weil GRM gibt dir nicht das harte Volumen, um irgendwas aus, zumindest mal auf dem Papier vergleichbar zu machen.
So. Und dann kommst du in dein Soll-Konzept rein, musst es irgendwie haben, dann hast du irgendwann in ferner Zukunft oder auch nahe Zukunft hast du den ersten nicht finanziellen Bilanzskandal, weil jemand so eine
höhere Maske hat. Oder die Zahlen waren, ganz genau, waren nicht reliable, ja, absolut. Ja.
Also da bin ich auch vollkommen dabei, weil ich glaube, die Gewichtung, die ist bei vielen Leuten unterschiedlich. Also der eine wird mehr auf den Financials-Wert legen und ich glaube, das kann durchaus ein valides Geschäftsmodell sein, wenn ich jetzt nicht gerade ein Asset-Manager bin, sondern sehr viel Geld als Company habe, dass ich mir alte Kohlekraftwerke kaufe, wenn ich eben nicht auf irgendwie Großinvestoren schauen muss und hoffe, dass meine Wette ist, dass die 3 Jahre länger laufen, also vielleicht nicht in Deutschland, aber eben in Tschechien oder Polen, und da kann ich vielleicht schon eine Menge Geld verdienen. Und da sind wir auch genau an dem Punkt, dass es durchaus attraktiv sein kann, jetzt rein finanziell auch in solche Investments reinzugehen und nur drauf zu schauen. Und andere werden halt vielleicht dafür bestraft. Und ich glaube, es wird nicht die eine Gewichtung dieser Kenngrößen geben. Wir lassen jetzt finanzielle Zahlen und nicht finanzielle zusammenfließen und dann kommt ein Score raus und der ist für jeden der einzig richtige, weil der eine wird eher die Non-Financial-Komponenten vielleicht stärker gewichten und andere vielleicht sagen, ich schaue wirklich nur auf die harten Finanzzahlen.
Ja, wenn Märkte funktionieren, dann würde dann diese Arbitrage-Möglichkeit nur sehr kurzfristig bestehen, weil dann würde das Schwarzkohle-Kraftwerk nicht lange...
Ja, aber es wird immer Private Equities, wird immer Private Hedgefonds geben und sagen, die ist vollkommen wurscht, weil wir investieren osteuropäische Oligarchen. Dann kaufe ich mir in Indien einen Haufen Braunkohlekraftwerke zusammen, da ist auch nichts reguliert oder sonst wo und ich mache eine Wahnsinnsrendite und dann den Empfänger des Geldes ist es herzlich wurscht, ob es grün ist, ja, sondern die wollen halt 12% Return on Investment haben.
Oder Vattenfall zum Beispiel, ich meine, die haben immer schlechte Presse mit ihrer Kohle hier in der Lausitz und so weiter, die haben es auch an einen tschechischen Investor verkauft, der ganz offensichtlich seine Presse und seine Kapitalgeber besser spielen will.
Das ist aber nicht der gleiche, der auch für die Jahrmärkte kaufen will.
Das ist ja auch kein Vorwurf, aber ich sage, da gibt es dann einfach aus Investorensicht dann offensichtlich auch
ausgebote andere Preise.
Ah, vielleicht, um nochmal zu dem Brief zurückzukommen. Wir haben da einen Satz drin. Auf der zweiten Seite. This would also contribute to avoiding creating compliance exercises and box-ticking approaches. Den fand ich ein bisschen provokativ, ehrlich gesagt, weil wenn wir uns gerade wieder vor Augen führen, worüber wir gesprochen haben, über dieses Zielbild, man braucht wahrscheinlich harte Kennzahlen, um solche ESG-Ratings kreieren zu können, dann vertreten wir hier genau die gegenteilige These.
Wie bitte? Ich fand den Satz eigentlich gut, oder? Weil er
das... Das ist so der alte Accountants-Reflex, würde ich sagen. Bloß kein Box-Ticking und reine Compliance-Exercises, aber...
Und wo sind wir gelandet?
Naja, aber ich glaube, wenn der Adressat die EU-Kommission ist und die lesen so einen Satz, dann werden die sagen, das ist doch genau das, was wir wollen. Was wollt ihr Dinosaurier denn von uns?
Ich glaube, was wir diskutiert haben, war, dass wir von einem Framework kommen und dann Anforderungen definieren. Und da bin ich auch dafür, dass man die dann durchticken kann und dass wir vielleicht auch, dass es vielleicht auch Kennzahlen gibt. Ich glaube, das Problem ist aber eben, dass jemand uns einfach nur einen Katalog von Anforderungen
klar, absolut, ohne Sinn und Verstand, die, klar, da sind wir zusammen.
Ich finde, mein Beispiel ist das spanische Risikovorsorgesystem, wo die tatsächlich ein Hypothekenregister in die einzelnen Hypothekendarlehen die Sicherung angucken konnten. Ja, das war Box-Ticking und ne, Compliance-Exercise am allerfeinsten und da haben die Risikovorsorge ausgerechnet, hat die bloß nichts gebracht. Ja, das ist so ähnlich hier. Und deswegen, also ich fand den Satz eigentlich ganz schön, aber natürlich kann man ihn verwechseln, weil am Ende des Tages ich habe immer ein Zahlenwerk, ein Zahlenergebnis. Weil wo wir ja weg wollen, ist ja genau das, dass man sagen kann, im Sustainability-Reporting-Bereich mache ich schöne Marketing-Broschüren.
Cool.
Als toll klingen, die freundlichen lachenden
Kinder. Nee, dann sind wir zusammen. Ja. Da bin ich ganz
also dabei. Also deswegen, was heißt Box-Ticking Approach? Wir kennen das, also man kann so sagen, wir geben irgendwelche starken Regeln vor, die überhaupt nicht die Story erzählen, aber halt, ich kann da meinen Haken dran setzen.
Oh. In aller Fairness glaube ich, dass das leider heute ein Großteil der Umsetzung der CSR-Richtlinie begleitet. Das ist in weiten Teilen Box-Ticking tatsächlich.
Ich habe ein Framework, ich habe dies,
ich habe jenes. Ja, ich habe zu allem irgendwas gesagt, da musst du halt diesen Einsatz zu den Menschenrechten aufnehmen, Hauptsache da steht was.
Wir brauchen Menschenrechte.
Ja. Finde ich gut.
Die mögen Menschenrechte.
Genau.
Ich mag Menschenrechte.
Für Menschenrechte. Ja. Also,
wenn das so gemeint ist, kein Problem dann.
Aber
ich habe da eine andere Tonation rausgelesen, aber dann
ist das. Ich bin dir auch sehr dankbar, dass du nochmal zu dem Brief zurückgekommen bist.
Ich meine das, ja.
Wir waren ein bisschen abgetriftet.
Ja, ja. Ja, aber das ist also der Hintergrund an der Stelle. Wenn ich also
d'accord. Kein Problem, dann passt es.
Gut. Von der Zeitleiste, wann wollt ihr das?
Mal, ich würde ja auch gerne nochmal hier ein bisschen provozieren bei dem nächsten Absatz auf der letzten Seite. weil im Ergebnis bin ich da auch vollkommen dabei. Ich habe mich nur gefragt, gibt es nicht auch gute Argumente für die offensichtlich verfolgte Position der EU-Kommission Europe First? Ja? Also die wollen da einen Pflock einschlagen. Mhm. Die glauben, und da ist was dran, dass man so schneller zu Erfolgen kommt. Ja, also die Zeitschiene nochmal zu bedenken, wie realistisch ist das denn, jetzt irgendwie unter der IFRS Foundation oder sonst wo ein Standard-Setter aus dem Nichts aufzubauen und zu sagen, der wird es richten. Ja, ich kann schon verstehen, dass man das andere für Erfolgversprechen erhält, zu sagen, Europa marschiert voran, das ist ein riesiger Markt mit einer weltweiten Bedeutung und dem können sich ja gerne andere anschließen. Das war auch beim ISB so, dass sich manche angeschlossen haben der IAS-Rechnungslegung, weil sie selber gar nicht Kapazitäten in das Thema so stecken konnten und wollten. Ja, also das war auch ein Sog, der dazu geführt hat, dass das Verbreitung fand. Und wenn jetzt die EU, die quasi dieser riesige Markt, dass die ersten sind, die eine verpflichtende Regulierung schaffen, ja, und das ganze Konkurrenz-Framework-Dingens ausschalten für ihre Unternehmen, die sie regulieren können, dann hat das dann ist das ein Weg zum Ziel und zum Erfolg, der vielleicht realistischer ist und auch auf der Zeitschiene realisierbarer, als zu sagen, das andere ist schön, aber who knows, wird das was? Ja. Also das hat mich nochmal so zum Nachdenken gebracht, also vom Ergebnis wäre schön, wenn das was wird, aber an der Realisierbarkeit kann man Zweifel haben. Und man kann natürlich sagen, okay, die EU finanziert jetzt auch zur Hälfte des ISB, aber die sind ja auch offensichtlich damit unzufrieden, dass sie da viel Geld reinstecken und den Laden nicht kontrollieren. Ne? Also ich bin mir, also nicht vielleicht Einfluss nehmen, aber nicht kontrollieren. Ne?
Ist das denn dann eher eine Frage des Wies? Wie setzt es jetzt um? Der Global Approach, auch so wie Sie das hier verstanden haben, heißt ja nicht, dass man es global einführen will. Das heißt, man hat einen globalen Rahmen, die EU marschiert in dem Rahmen voran und andere vielleicht auch. Ne? Ich glaube, es ist ja eher die Frage, oder kreiert man dann einen lokalen Standardsetter oder einen globalen Standardsetter? Also insofern weiß ich gar nicht, ob das jetzt ein Widerspruch
ich ist. Mich hier so ein
global,
ich auch nicht.
Also Global Approach.
Weil ich habe mir hier so runtergeschrieben, sollte man vielleicht nicht nochmal, vielleicht keine gute Zeit dafür, das zu tun, aber die EU hat damals ja auch durch das Bekenntnis und auch durch die Finanzierung des ISB ein Stück weit letztendlich zu dessen Akzeptanz weltweit beigetragen. Das darf man ja nicht so ganz außen vor lassen. Jetzt gab es das ISB und vorher das ISC schon relativ lange, aber man muss ja mal sehen, die Vorgeschichte, die Akzeptanz davor von IFR oder IAS war ja bis auf ausgewählte Unternehmen überschaubar.
Medioker.
Medioker. Ja, also, um den Punkt, ne, aufzubringen, ich weiß gar nicht, ob man jetzt sagen müsste, und auch in offene europäische Lösung bräuchte man doch, man müsste die Infrastruktur schaffen, man müsste das Funding schaffen.
Klar, man braucht eine Plattform und die ist im Prinzip da, aber gibt es von ISB oder von der Foundation denn ein Signal?
Gibt es.
Okay.
Ja, das gibt es. Also vielleicht aber zuerst zu der Frage, also Global versus Regional und warum sollte Europa First Mover sein? Ich hatte es vorhin mal gesagt, ich kann dieses Argument, Europe should move first, für alles verstehen, bis auf die Rechnungslegung und Berichterstattung. Ich kann das sofort verstehen, wenn man das auf echte, harte regulatorische Maßnahmen anwendet. Wenn wir herangehen und sagen, wir führen jetzt eine CO2-Steuer ein. Das, glaube ich, hat Lenkungsfunktion. Insbesondere, wenn man es dann koppelt mit Strafmaßnahmen für Companies, die von außen auf den europäischen Markt gehen. Das, glaube ich, das wird ziehen. So, der Schuss kann unter Umständen hinten losgehen. Mhm. Ja. Aber ich glaube auch, dass Volkswirte dir sagen würden, so groß ist der europäische Markt gar nicht. Perspektivisch gesehen machen wir im Augenblick 20% aus und mit einem View auf 10 Jahre werden wir auf unter 10 sinken. Ja, das bedeutet aber, wir regulieren jetzt einen Markt und schaffen Kosten für 10% der Unternehmen, die aber gerne auch bei 90% tätig werden wollen und schaffen damit Competitive Disadvantage. Ich glaube, wo man sich was vormacht, ist, dass man schneller ist. Richtig schnell ist man nach meinem Dafürhalten eigentlich nur auf eine Art und Weise, und da bin ich nicht sicher, ob ich das empfehlen möchte, indem man irgendeines der vorhandenen Frameworks nimmt. Das geht schnell.
Klar.
So. Aber irgendwas zu entwickeln, wird überall lange dauern. Mhm. Egal, ob das international, national, europäisch ist, weil man eben die Infrastruktur erst aufbauen muss, man muss einen Mechanismus machen, die EU-Kommission müsste wahrscheinlich in irgendeiner Form rechtlichen Rahmen dafür schaffen, der muss agreed werden durch die Mitgliedstaaten, durch das Parlament und so weiter und so fort. Ich fand es erstaunlich, dass Alan Deckers gesagt hat, wir glauben, dass wir 2022 europäische Standards haben würden. Da habe ich gedacht, das finde ich jetzt nicht gerade ambitioniert. Ja, wenn man so viel Druck auf das Thema schnell legt, glaube ich, da gibt es andere Möglichkeiten, das schneller hinzukriegen. Ja. Oder anders gewendet, bis 2022, glaube ich, kriegt man international auch was gewuppt.
Das ist die Frage, da bin ich nicht sicher.
Das glaube ich schon. Also ich kann vielleicht einen kurzen Ausflug machen, würde ich nur bitten, da einmal internationale Rechnungslegungsstandards zu interpretieren. Wo steht sie ja im Gesetz drin? In der Gesetzesbegründung steht dazu drin, das sollen aber originär deutsche Sachverhalte sein. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, was das bedeutet, kann ich das im Grunde genommen in zweierlei Art und Weise legen. Und wir haben es damals im RIC eigentlich immer nur bezogen auf die sachliche Dimension. Es gibt aber auch eine persönliche Anwendungskomponente. Wer soll denn von dieser Regelung betroffen sein? Deutsche Unternehmen, die dieses deutsche Phänomen haben, was auslegungsbedürftig ist. Ausländer, die in Deutschland tätig sind und vielleicht auch von diesem Unternehmen betroffen, von diesem Phänomen betroffen sind, regulieren wir die auch mit, weil sie in Deutschland ja handeln oder tätig sind, kann ich das wirklich sauber abgrenzen. Und dann losgelöst davon, dass dieses Phänomen vielleicht nicht nur in Deutschland auftritt, sondern vielleicht auch noch außerhalb von Deutschland. Ich sehe große Parallelen mit der Diskussion, die wir hier von Europa führen. Die persönliche Anwendbarkeit kann ich gar nicht sauber abgrenzen. Denn die Unternehmen, die hier reguliert werden sollen, die sind auch außerhalb von Europa tätig. Es gibt Unternehmen, die außerhalb von Europa tätig sind, aber auch Tätigkeiten in Europa haben sollen, die dann auch dem Regime unterworfen werden. Und was das Inhaltliche angeht, stelle ich mir die Frage, ob ich tatsächlich Sachverhalte so abgrenzen kann, dass sie an den Außengrenzen der EU Halt machen. Oder sind es nicht eigentlich Phänomene, die weltumspannend sind? Klimawandel ist das beste Beispiel eigentlich. So dass ich sage, sowohl nach dem persönlichen wie nach dem sachlichen Anwendungsbereich kann ein europäischer Ansatz eigentlich nicht fliegen. Ich werde das nie sauber abgrenzen, das wird immer irgendwo schwierig bleiben. Deswegen denke ich, wo Public Policy, wo Europa tatsächlich vorangehen kann, ist in dem Weg, wie Sie den damals auch für die Finanzberichterstattung beschritten haben. Nämlich nicht selbst etwas zu entwickeln. Da haben Sie ja gemerkt, dass das nicht funktioniert. Deswegen hat man ja überhaupt sich auf die IFRS eingeschossen, weil man nicht in der Lage war, die Bilanzrichtlinie weiterzuentwickeln. Etwas zu nehmen, was bereits da ist, und das zu fordern. Das kann funktionieren. Das ist aber für mich
kein Standard. Der Geltungsbereich, der muss sowieso wahrscheinlich dann durch den Gesetzgeber geregelt werden. Und das halte ich auch nicht für so schwierig. Da kann man sagen, einer mit Sitz in Deutschland und, oder Europa und welche, die den Kapitalmarkt in Anspruch nehmen. Ja, also über die Schiene 114 BPAG kann ich noch ein paar mehr mit erschlagen, ja, und fertig. Ja. Aber dann natürlich mit den weltweiten Aktivitäten. Also ich glaube, das ist
Und da muss man sich klar machen, dass das natürlich dazu führen wird, dass du Kosten europäischen Unternehmen aufbürdest, die alle Unternehmen außerhalb dieser europäischen Grenzen halt nicht haben. Obwohl der Großteil des Geschäftes dieser Unternehmen unter Umständen außerhalb von Europa stattfindet. Das ist eine Sache, die ja in der Risikoeinschätzung der Europäischen Kommission tatsächlich sogar auftaucht, aber eigentlich immer nur so wie so ein Normsatz. Ja, wir haben es gesehen, zack, weg damit. Ja? Dann stelle ich mir die Frage, hat das eigentlich mal jemand quantifiziert? Hat das mal jemand versucht, in irgendeiner Form zu bewerten? Das ist wahrscheinlich auch extrem schwierig. Ich wüsste auch nicht, wie man machen kann. Aber ich glaube schon, dass diese Kosten nicht gerade unerheblich sind.
Da gibt es wahrscheinlich geteilte Meinungen. Manche sagen, ihr berichtet ja nur über das, was ihr tut. Und was ihr denkt, ihr müsstet da ja Konzept in der Tasche haben, mit den zusätzlichen Kosten, das noch zu veröffentlichen. Andere sagen, mein Mann, das Netz wird immer enger, ich brauche jetzt 8 Mitarbeiter als Nachhaltigkeitsteam oder so, die sich um solche Dinge kümmern. Ja. Also das.
Wenn wir beim Status quo bleiben, gebe ich dir recht. Wenn ich natürlich sage, ich will die nicht finanzielle Berichterstattung qualitativ annähern der Güte der finanziellen Berichterstattung, dann haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Thema vor der Brust. Ja, wenn ich mit Berichtstiefe, Berichtsfrequenz und Berichtsgüte einen Gleichlauf haben will, dann reden wir über eine ganz andere Nummer. Es war neulich im Pressespiegel ein witziges Interview mit der Nachhaltigkeit von der KPMG, der gesagt hat, selbst bei Dingen, die so simpel sein wollen, wie ich messe den CO2-Ausstoß,
oben oder unten am
Stuhl, glauben Sie gar nicht, wie viele Fehler da passieren können. Ja? Ja? Da wird Kilometer verwechselt oder so. Ja? Also, wo man sagt, dort, wo Zählenmessen liegen, eigentlich funktioniert, da sind wir noch gar nicht auf der qualitativen Seite, wo ich Einschätzungen treffen muss. Bis ich das auf eine Güte kriege, die auch nur annähernd irgendwo mit der Prozessgüte auf der finanziellen Seite vergleichbar ist, das sind dann richtige Kosten. So, wenn das aber die Sollvorstellung einer EU-Kommission ist, ich will das nachprüfbar machen, ich will, dass die Unternehmen das in ihrem Risikomanagement verankern, dann ist aber offensichtlich der Gedanke, ich will, dass sie das genauso betreiben wie auf der finanziellen Seite. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob man da wirklich die Kostenabschätzung bis zum Ende durchgedacht hat. Wenn es tatsächlich bei dieser lockeren Berichterstattung bleibt, wie wir sie im Augenblick in der CSR-Richtlinie haben, dann würde ich mir auch weniger Gedanken machen, da bin ich bei.
Und ich glaube, das ist auch dann die Frage der umstellenden Umsetzbarkeit. Mhm. Weil die Standards hätten, naja gut, das könnte man vielleicht, wenn man so ein bisschen sich auf gut Deutsch gesagt haben, Riemen reißt, ja, kriegt man das 2022, aber man kriegt das in einem absehbaren Zeitraum hin. Dieses ganze Nachhaltigkeitsthema in die Qualitätstiefe eines Finanzbereiches, der ja auch nicht immer da war. Die Zahlen vor 30, 40 Jahren waren bestimmt von der Güte her wahrscheinlich nicht in dem Zustand, wie sie heute sind. Und von der Prozess- und Kontrolltiefe her. Dann ist das ein ganz anderes Brett und das kann man auch nicht. Man braucht ja dazu die Ressourcen und zwar jetzt nicht nur Headcount, sondern auch die Ressourcen, die das können. Die heute auch noch nicht so ausgebildet sind in der Form. Also man hat die Prozesse vielleicht nach Finanzfunktion, die das verarbeiten können, die das vorantreiben können, aber natürlich große Menschen, die das können. Ja, Zählmessen wie im klassischen Accounting-Sinne, das können die Accountants, aber ob die das können.
Also ich glaube, wir können jetzt zum Ende des Briefs abbiegen. Also ich habe nur noch mal diese Nachfrage stellen wollen, um das anzutesten. Ja. Ist denn jemand aufnahmebereit? Ist das eine echt realistische Option?
Und die Frage wäre ja auch,
wenn das so ist, dann
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere der EU folgen tatsächlich? Weil ich meine, die EU ist für 9% des Carbon Footprints, wie ich jetzt gelernt habe aus dem Letter. Es gibt Stimmen, die sagen, wir bewegen uns auf eine bipolare Welt mit China und USA zu. Warum in aller Herrgottsnamen sollten die ausgerechnet sich an der EU orientieren, an diesen Nachhaltigkeitsforderungen? Die Frage stellt sich natürlich auch für so eine globale Lösung. Auch da wird man schauen müssen, dass wir die relevanten Player mit an den Tisch bekommen. Aber wenn man das schafft, dann hat man sicherlich einen ganz anderen Hebel. Ja.
Aber genau, das schafft man dann nicht. Das ist auf freiwilliger Basis. Da werden genau die beiden nicht mitmachen.
Ich glaube, da wäre ich nicht ganz so pessimistisch. Weil ich schon glaube, dass das Bewusstsein sich auch in Amerika ändert. Und wenn ich sage Amerika, meine ich in Amerikas Wirtschaft und nicht in Amerikas politischer Landschaft. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die Administration muss man an der Stelle ausklammern. Das Problem ist, dass die im Augenblick auch die SEC hemmt, ja, weil die nicht agieren kann. Die SEC ist von der Organisation her absolut davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Ja. Ich hatte eine Veranstaltung mit dem SEC-Kommissar, der sagte, wir sind alle davon überzeugt, nur dürfen wir es öffentlich nicht sagen. Ja. Da werden wir sofort kassiert, ja, und kriegen also 1000 Tweets ab. Ja.
Aber es gibt vielleicht bald einen Präsidentschaftskandidaten, der vielleicht auch zufällig Sponsor von
vielleicht, die ist. Vielleicht löst sie das Problem so. Aber was ich interessant fand, war eine Aussage von einem Foundation Board Mitglied des SASB, der sagt, es kann durchaus sein, dass Amerika seine gemachten Zusagen in Paris erfüllt. Weil die Unternehmen und die Bundesstaaten, die davon überzeugt sind, dass ein Umsteuer notwendig ist, die Maßnahmen schon längst ergriffen haben, egal ob der Irre da in Washington in irgendeiner Form seine Locke föhnt oder nicht.
Jemand hat ja noch eine Locke zu föhnen.
Das ist seine eigene, oder?
Ja, vielleicht seine eigene, aber nicht vom Kopf.
Also insofern, mal schauen. Also in China wird es irgendwann, glaube ich, eine Frage, eine ganz brutale Rechnungslegungsfrage, kann man im Augenblick mit dem Coronavirus wunderschön sehen. Wie groß sind diese gesundheitlichen Einschläge, die da kommen? Was sind die Kosten, die das verursacht mit dem ganzen, also direkte Gesundheitskosten plus praktisch Ausfall, Lieferkette etc. pp. Gegenüber, wir nehmen das Thema ernst. Also dass die bei S vielleicht ein etwas anderes Verständnis haben, vielleicht auch bei G, aber bei E könnte ich mir vorstellen, kann da durchaus was kommen. Also insofern bin ich da etwas positiver. Gut.
Das ist mir alles viel zu schwarz, ehrlich. Wenn du es dann komplett machst, dann musst du Russland und den mittleren Osten dazu nehmen.
Und da und hat niemand.
Indien? Nee, ich will auf die Rohstoffe.
Achso, Rohstoffe. Mhm.
Ah, ja, stimmt. Da hat niemand Interesse daran, dass es runtergefahren wird, weil die gesamte lokale Ökonomie davon abhängt.
Mhm. Ja, absolut.
Weil ich lesen, die Explorationskosten für einen Barrel liegen irgendwie bei 3 oder 4 Dollar. Mhm. Da kann man den Kopf noch wahnsinnig sehen. Mhm. Aber das darf man sich davon abhalten, die Themen anzugehen, denn ja. Sonst haben wir nur Ausreden, die wir irgendwie vor uns hätten.
Also das, aber das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, der das auch gegeben hat. Dass man sich schon die Frage stellen muss, ob das, diese Maßnahmen nicht auch nur dazu führen, dass der Verbrauch von solchen Ressourcen in anderen Ländern stattfindet.
Ja, ja.
Und die Menge halt
das Land. Das, ja, genau.
Das ist ja das Perverse, wir schalten die Atomkraftwerke ab und importieren dann französischen Atomstrom oder so. Und das wäre die gleiche Denke.
Das ist natürlich schon auch die Frage, wie weit sich dann natürlich dann in den Produkten, die wir verarbeiten und so weiter oder importieren, dass da natürlich in irgendeiner Form auch wieder niederschlägt und wer was berichtet, weil irgendwo kommt das CO2 ja wieder in irgendeiner Form in den Industrieländern an. Also die Saudi-Arabien dann verbrennt das ja nicht für sich, sondern die verkaufen das dann meinetwegen nach China und China verkauft dann wieder Produkte an uns. Also dann vielleicht.
Genau.
Ich glaube, das spricht ja auch alles für die internationale Sicht, das spricht nicht das Spiel zusammen, aber ich glaube auch, wenn wir hier was über die Sicht hätten, das wäre nicht aus dem Zoo, aber so, ich spiele in der Kette schon mal aus.
Aber ich glaube, es ist wichtig zu hören, man muss anfangen, weil man kommt gar nicht schnell in die Diskussion, die sind für Weltfrieden, die sind für eine gute Ökonomie. Aber weltweit, ja, und ab da muss ich dann das Buch zuklappen, weil ich sage, Russland, China, Mittlerer Osten, da ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Ich meine, bei den Amerikanern tatsächlich, die Unternehmen merken, dass die Einschläge kommen, hier, da brennt das ganze Stromnetz halt durch, ja, inklusive Kraftwerke, die da abbrennen, weil zu heiß, zu viel. Australien sieht man jetzt auch, da kommt das auch plötzlich. Also die Ministerpräsidentin zumindest mal grob in Erwägung zieht da unten, dass vielleicht das Klima dann schuld sein könnte, dass es brennt wie Zunder und dass plötzlich jetzt aber die Brände zum Glück gelöscht worden sind durch sinnflutartige Regenfälle, ja, die eigentlich nur Heuschrecken und dann merkt man schon, dass sie also ein gewissen Maße Umdenken einsetzt. Ja.
Ich glaube, es ist dann auch nicht nur eine Frage der Berichterstattung, weil sobald wir anfangen, CO2 wirklich teuer zu machen, zum Beispiel wenn der Zertifikatepreis hochgeht, dann muss man auch drüber nachdenken, wahrscheinlich wird die Politik anfangen, drüber nachzudenken, damit unsere Industrie nicht abwandert, dann natürlich irgendwie ein Kohlendioxid-Ausgleichssystem zu finden, wenn die anderen Länder nicht mitmachen. Also deswegen, ja, ich glaube, das hat schon riesige Implikationen, was du sagst, Sven, aber ich glaube, das hört dann nicht beim Reporting.
Ich glaube, es passiert was, zum Beispiel selbst in China, dass ich jetzt diese dünnen Einwegplastiktüten werden jetzt verboten, die man so typischerweise das Essen reinpackt. Ne? Das hat signifikante Auswirkungen auf den Forward-Preis von Erdöl.
Ja, bei 1,4 Millionen.
Bei den Milliarden, die da waren. Ja, da überlegt ja das Plastiktüte, aber das hat Auswirkungen. Das sieht man bei Teilnehmern kurz mitnehmen. Ja. Das ist Solidarität für den Erdölpreis. Können Sie ruhig anfangen, die Tüte können mit 2.
Weitere Anmerkungen?
Ich habe euch was gefragt vorhin, ne? Das war, ach so, Verwaltungsrat. Wann wollt ihr den Brief zum Verwaltungsrat geben?
2 Wochen ist Abgabefrist. Also Mitte März.
Okay.
Aber das lässt sich jetzt relativ, das kann ich auch im Zweifelsfall relativ schnell noch nachdraften.
Ne, Mitte März ist ja noch ein Monat hin. Erstaunlicherweise. Ja, gut, dann komm ich.
10 Kohle dazwischen.
Dafür lernst du nicht.
Also wir können es auch einfach so machen, dass wir im Zweifelsfall diesen einen Absatz, da wo du sagst, das würdest du noch ein bisschen aufdrücken. Ja. Das können wir auch einfach so als Textbaustein rumschicken, ich denke, die Gruppe.